Sertwi Krübstahle, heute mit Frankophilie, Archäologie und Anthropologie, Burschenschaften und Grünenbashing, weil ich das letzte Mal mit dem Rad kam. Dafür läuft dieses Mal der Heizlüfter. Ist es das, was ihr wollt, hä? So, und jetzt Musik. Dafür wissen die nicht, dass ich ein Windrad mit meinen Fürzen betreibe. Ah, da kommt einer. Oh, Energiewende. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 53.
Na?
Hi, grüß dich.
Sieht ja richtig braun gebrannt aus, Mike.
Ja, jetzt wo die eine Hautschicht runter ist. Sah so ein bisschen nach Lepra aus, ein, zwei Tage lang, weil ich es dann doch übertrieben hatte am Strand.
Ich wollte gerade sagen, dass du im Jasmund überhaupt einen Sonnenlichtstrahl abbekommen hast.
Ja, ich war auch auf Hiddensee. Deswegen.
Ach, du warst auf Hiddensee?
Auch. Ja.
Ich dachte, du warst auf Rügen.
Da habe ich mir einen Sonnenbrand geholt. Bei der Seeluft, ne, das ist halt natürlich immer mies. Da merkst du nicht so, wenn die Sonne dich verbrennt gerade.
Oh, Hiddensee ist schon super. Und jetzt denke ich gerade drüber nach, wann ich in Hiddensee war. Und da fällt mir auf, dass ich vor fucking 20 Jahren auf Hiddensee war.
Das war bei mir in der Tat, ich kann mich auch noch dran erinnern, gar nicht mehr so sehr. Na gut, wann es war, ist relativ einfach. Aber an die Situation kann ich mich noch erinnern, als ich mir das erste Mal bewusst von Sachen geredet habe, die 20 Jahre her sind, mit so einem ganz alten Kumpel. Das war so echt ein Aha-Moment. Denkst du dir, oh, langsam geht's los. Weißt du, wenn 20 Jahre her nicht mehr diese infantile Amnesie ist, Sachen, die du zwar gemacht hast, aber dich nicht erinnern kannst als Kind, sondern Sachen, die du ganz bewusst gemacht hast vor 20 Jahren, wie in Hiddensee an den Strand gekackt oder so. Keine Ahnung, was du da gemacht hast.
Hühnergötter gesammelt.
Oh ja, naja, großer Sport.
Ganz viele, aber leider keinen Bernstein gefunden, obwohl das da in stürmischen Nächten ja immer mal angespült werden soll.
Aber ja, ist oft auch, sind es dann Phosphorklumpen aus dem Ersten Weltkrieg. Die brennt ja ein schönes Loch in die Tasche. Musste aber nicht nur in die Tasche. Also der richtige Bernsteinsuchprofi, da geht dann übrigens nach dem Sturm noch in der Dämmerung oder wenn es dunkel ist, mit UV-Lampe an den Strand.
Ah, ja, das wird dann einfach schon wieder abgegrast gewesen sein.
Ja, da haben so völlige Tourismus-Nostalgie-Amateure wie wir, da brauchst du nicht zu hoffen. Da findest du, hast du Glück, wenn du den Joghurtbecherdeckel findest.
Ja, du Tourismus-Nostalgie-Amateur, wie war's denn?
Schön! War schön. Also Rügen ist ja immer schön. Ich habe auch gute Freunde dort und so. Habe diesmal ein bisschen mehr im Wald rumgehangen. Wie gesagt, Jasmund, so ein paar Hühngräber abgefrühstückt, mal besucht. Einige war ich auch schon. Da fühlt man sich so ein bisschen Caspar David Friedrich mäßig dann.
Hätte nicht gedacht, dass dich Hühngräber interessieren tatsächlich.
Ach doch, das hat schon echt einen krassen Flair, wie gesagt. Ne? Ich muss da immer an den Hellruner-Song Älter als das Kreuz denken.
Du meinst den einzigen richtig guten Hellruner-Song?
Also vom Titel her ist der richtig groß. Ne? Also, Nebelspinne oder irgend sowas. Also es gibt auf jeden Fall Bands, die viel, viel schlechter sind als Hellruner. Ich finde.
Ja, das wollte ich. Aber ich finde, der Song, der sticht einfach
ja,
so raus.
Gut.
Der ist halt richtig
gut. Das spricht
gut,
ja,
so,
für
ne?
die Band, dass sie auch einen richtigen Hit haben. Ne? Und also Hellruner habe ich immer so ein bisschen, musste ich auch oft im Freundeskreis so ein bisschen verteidigen, ne? Weil die immer von manchen, na, die kennst doch diese ganzen total True-Pagan und Black Metalheimer oder irgendwie sowas, ne? Die verziehen da immer so ein bisschen die Lippe und schieben das eher so in die Eisregen-Ecke oder irgendwie. Und da gehört es, finde ich, überhaupt nicht hin. Also das ist schon echt tiefe, durchdachte Musik, ne? Ja. Von jemandem, der auch weiß, worüber er da schreibt.
Ist schon ernsthaft. Also ja, das hätte ich auch so nicht verortet tatsächlich. Also was ich damit jetzt andeuten wollte, ist jetzt keine Band, die jetzt hier irgendwie regelmäßig Smash-Hits raushaut, wo man sagt, ja,
das ist
boah,
klar,
ich habe richtig Bock auf das nächste Album.
Ist so richtig, also auf MDR Thüringen ist auch schon eine Weile her, dass ich die mal gehört habe, daher.
Weil du jetzt gerade hier von Hühnengräbern gesprochen hast, warst du dann schon mal in Langeneichstätt?
Nicht bewusst.
An der Eichstätter Warte?
Nee.
Das ist quasi Luftlinie von meinem Dorf 3 Kilometer entfernt. Mhm. Und da haben wir die sogenannte Dolmengöttin.
Aha.
Eine Grabstätte, die da freigelegt wurde mit einem Stein und einer kunstvollen Einritzungen und ja.
Krass.
Coole Location. Ja,
da gibt es schon
also
viele.
Quasi mitten auf der Querfurter Platte. Du guckst halt in jede Richtung kilometerweit auf glattes Land und dann ist da halt einfach dieser spezifische Punkt, wo sie sich gedacht haben, hier machen wir das jetzt. Und du fragst dich so, warum?
Hä? Ja, da, vielleicht lagen da schon die meisten Findlinge rum oder so. Kann ja sein, dass da sowieso schon.
Na, man kann das ja immer nicht einschätzen, wie das vor der intensiven Landwirtschaft da aussah.
Ja, das ist also, klar. Ja, also es gibt ja auch durchaus Sachen, wo dann manche Archäologen gedacht haben, das ist irgendwie sowas Ähnliches. Dabei ist das nur irgendwann vor hunderten Jahren so eine Steinhalde von Bauern gewesen, die von ihren Feldern die Dinger da einfach alle hingeschmissen haben. Da muss man dann, aber findet man dann natürlich raus im Laufe der Untersuchung. Aber ist man oft auch im und wer weiß, wie viele noch unter Erdhügeln liegen. Ne? Also man hat da ja auch eine falsche Vorstellung, wie das manchmal aussah. Ne? Also einige waren ja auch, also viele waren auch eingebuddelt und so weiter und überhaupt falsche Vorstellungen. Ne? Auch wenn du die Fürstengräber wie da Fürstenhügel oder irgendwie solche Sachen, ne? Das sind ja keine Fürsten gewesen. Das weiß kein Schwein, als was die sich damals gesehen haben. Ne? Ob als Häuptling oder Bürgermeister oder Fürst oder König oder irgendwas. Da sagt man heute, es war halt ein Fürst.
Hier, der Hügel da an der 71, ne?
Ja, aber wie heißt der denn gleich? Nur?
Da haben sie wahnsinnig viel rausgeholt. Da Leubinger
Grabhügel, ja, hast recht. Helm oder irgend so ein Zeug, das liegt auch im Weimarer Museum für Uhren, Frühgeschichte. Das ist auch egal, auf jeden Fall liegen viele schöne Thüringer Funde in Halle im Museum. Aus irgendwelchen Gründen hatten wir schon mal drüber geredet. Natürlich ist das heutzutage, war zum Glück dort in den Naturschutzgebieten, in den Dolmenstädten oder Hühngräbern da, war das nicht so. Aber oft hat man natürlich auch, wenn man irgendwo mal so ein Hühngrab oder irgendwas findet, das hat dann heute so eine, ja, wie soll man sagen, wenig mythische Anmutung, ne? Wenn da so zwischen Cola-Dosen und gebrauchten Kondomen und irgendwie, was sich da in solchen Feierstätten immer irgendwie findet, das finde ich dann immer schlimm. Aber wenn man dann mal so in der richtigen Stimmung ist und so an so einem Hühngrab ist, das ist schon krass, wenn man sich so überlegt, ne? So 5000 Jahre.
Der Heiko vom Barter Metal Open Air hat sogar ein Buch über Hühnengräber geschrieben. Mhm. Der ist da wohl Experte auf dem Bereich, hat er mir mal erzählt.
Nee, also da bin ich noch nicht mal interessierter Laie vom Wissen her irgendwie. Ich finde es nur einfach so immer total faszinierend. Ne? Also hier
ich wusste einfach gar nicht, wie viele dazu besichtigen, also wie viele man einfach hat so in Norddeutschland. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich dachte, das, was bei uns da rumsteht, das ist so eine der wenigen Städten, die so frei irgendwie besuchbar sind oder noch anlaufbar, aber da gibt es ja scheinbar wirklich echt viel.
Ja, das ist ja auch in England und Schottland und so, das ist ja auch da das Gleiche. Ne? Da geben die Leute in Heidengeld dafür aus, um da in der Nähe von der Straße in Stonehenge da mal rumzulaufen, aber da gibt es noch viel, viel coolere Sachen, die einfach frei zugänglich sind, wo es überhaupt kein Problem ist. Übrigens, Naturpark Zentrum Königstuhl auch, das war auch so ein Aha-Erlebnis für mich. Da muss man tagsüber, geht man dahin, zahlt der Eintritt oder irgendwie und abends kannst du da einfach frei zugänglich reinlaufen.
Ja, ich bin auch einfach abends
rein. Nö, also das war mir gar nicht bewusst. Wobei der ja auch schöner aussieht, wenn man nicht direkt draufsteht irgendwie, sondern sich das eher so von der Seite ein bisschen anguckt, da ein Königinblick. Wie gesagt, immer schön, Rügen kann ich nur total empfehlen, so ein bisschen Wermutstropfen war. Da habe ich von so einem Ressortprojekt da irgendwie erfahren, was da in Rügen jetzt auch wieder hochgestampft werden soll. Riesen, eins der größten in Europa oder irgendwas, was da irgend so ein Hotelkonzern oder irgendein Investor da hinballern will. Also da hat er einem auch schon echt wieder die Laune verdorben. Ne? Also kann man nur hoffen, dass da entsprechende Organisationen dagegen mobil machen. Gibt es, glaube ich, auch schon eine Petition oder irgendwie. Können wir vielleicht mal posten bei Instagram oder so.
Können einfach nach Prora. wir können das in die Shownotes packen.
Ja, also das war aber, das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber ansonsten, wie immer, wunderschön da oben. Kann man nicht meckern, obwohl ich ja eher auf Usedom aufgewachsen bin als Kind im Urlaub. Gar nicht so sehr.
Ich glaube, auf Usedom war ich noch nie.
Gar nicht so sehr Rügen. Nee. Ich weiß immer, das war, wo wir waren, das war immer ganz in der Nähe von der Villa von Manfred von Ardenne. Da hat er irgendwie ein Ferienhaus gehabt. Kann ich mich erinnern, als kleines Kind. Den habe ich noch gesehen, wenn ich mich nicht irre.
Manfred von Ardenne. Hm. Echt? Hm.
Ja, noch zu DDR-Zeiten noch, war er noch quick lebendig.
Krass, okay. Hm. Wusste jetzt gar nicht, dass der in der DDR dann noch gelebt hat.
Ja, ja, das war so ein hoher Funktionär. Also zumindest ja, war er
eben, einer an, ne?
War er in der Volkskammer. Also ich weiß nicht, wann der gestorben ist, Ende der 80er oder 90er oder irgendwas, aber auf jeden Fall.
Mike, der Zeitzeuge.
Ja, ist schon jemand Bekanntes gewesen. Hat er nicht auch an etlichen Sachen wie mit an der russischen Atombombe mit rumgeforscht oder irgendwas war doch da.
Ja, ja, nicht eben, deswegen, also der Name ist ja schon irgendwie in Verbindung mit Militärprojekten irgendwie.
Ja, so. Aber der hat auch, also, glaube ich, hat zumindest mein Vater immer gesagt, dass es ohne den Fernseher so auch nicht so schnell gegeben hätte irgendwie. Irgendwas muss da auch gewesen sein. Also, keine Ahnung, bin jetzt kein Wissenschaftsgeschichtler, will da jetzt auch nicht hier irgendwie googeln und auf Wikipedia-Niveau schlau tun. Aber das ist das, was ich da mitgenommen habe. Ja, Usedom lohnt sich auch. Fahr da ruhig mal hin.
Ja, also es ist halt jetzt gerade nicht so auf meinem Schirm, so in Deutschland rumzureisen, ehrlicherweise.
Was ist denn auf deinem
jetzt,
Schirm?
Jetzt mal wieder ein bisschen. Na, gerade ist Urlaub nicht auf meinem Schirm. Wobei, ich muss zugeben, ich war jetzt vor einer Woche war ich in Frankreich spontan.
Gut, das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man in Kehl wohnt oder so, sage ich mal. Aber wie kommst du jetzt spontan nach Frankreich aus? Sagst du, also spontan gehe ich mir mal ein Brötchen im Nahkauf holen oder so.
Aber, ich war tatsächlich beruflich bedingt in Stuttgart.
Ach so.
Und war dann noch ein paar Tage so in der Ecke unterwegs. Und dachte mir, na gut, wenn man jetzt schon so in der Nähe vom Elsass ist, dann fährt man da einfach mal durch. Ne? Das ist halt ein sehr deutscher Gedanke. Und,
wenn lang nicht mit dem Panzer durchfährst, ist da alles gut.
Hat BMW nicht auch Panzermotoren gemacht?
Nee.
Also zumindest glaub, Mopeds.
War, also zumindest vom Mopeds. Tiger, die war nicht von BMW, glaube ich.
Zumindest haben sie Mopeds gemacht. Oder Porsche. Porsche hat. Egal. Das ist nun wirklich nicht mein Thema. Damit habe ich mich auch nie auseinandergesetzt und das fand ich auch nie interessant. Und das will ich jetzt auch nicht vertiefen, weil ich glaube, dass viele von euch, die das jetzt hier hören, bestimmt richtige Experten sind und mir das um die Ohren hauen werden, wenn sie mich wieder sehen. Deswegen, ich werde mich jetzt nicht in dieses Fettnäpfchen setzen. Aber das Schöne ist, im Elsass, da hast du ja sozusagen so eine Reihe von Burgen. Also auf jedem Berggipfel hast du da eine Burg. Und wir sind danach, da gibt es so ein ganz tolles malerisches Örtchen, komplett im Fachwerkstil quasi gebaut, ne, und auch erhalten vollständig. Und um diesen Ort herum gibt es quasi drei Burgen. Zwei liegen direkt nebeneinander und dann eine noch ein Stück weiter den Berg hoch. Da sind wir dann einfach mal hochgerannt und haben
die also
mal
für mich sind alle Burgen in Frankreich immer irgendwie, ich sage immer Château de Dingsbums, weil ich mir den Namen eh nie merke. Deswegen.
Na, im Elsass tragen die halt alle deutsche Namen.
Ah, okay.
Und das ist dann immer so lustig, wie das dann sozusagen in der französischen Umformung dann heißt. Genau, wir waren in Ribeauvillé, das erste, das Château du Giersberg. Ne, weil es die Giersburg eigentlich war. Ne? Und,
okay. Müssen wir mal Tobi Giersberg vom Partisan
Château de Saint-Ulrich. Warte, das muss ich dir jetzt direkt mal zeigen hier.
Warte. Krass.
So, also das ist schon von der Location schon ziemlich hübsch. Guck mal, noch aus einer Quelle getrunken im Wald.
Oh.
Das war idyllisch.
Und wieder Profis, mir, frische Wasser aus dem Rohr und nicht aus dem Becken unten.
Genau, und dann noch spontan quasi nach Nancy weitergefahren. Die schöne französische Architektur da
genossen. Bist ein bisschen frankophil geworden, kann das sein?
Wieso?
Ich frage nur. Das ist jetzt nicht, also wie frankophil als Schimpfwort gebraucht wird. Ich bin's ja auch. Das ist immer eine der Sachen, über die ich mich am allermeisten ärgere, dass von meinem Schulfranzösisch echt nicht viel übrig geblieben ist. Also das ist immer so eine Sache, die nehme ich mir immer mal vor, dass ich nochmal wieder Französisch mal richtig mich mal ein Jahr mit beschäftige oder so, aber habe ich nie irgendwie so richtig hingekriegt. Das ärgert mich immer.
Na, ich finde das ganz schlimm, dass das halt wirklich so ein Land ist, wo du mit Englisch halt auch nicht ganz normal so durchkommst. So, man fühlt sich dann immer ein bisschen aufgeschmissen. Und muss dann immer jemanden dabei haben, der irgendwie ein bisschen Französisch kann, weil es sonst irgendwie peinlich wird.
Ja, das stimmt.
Die geben dir ja auch den den Eindruck, dass es nicht geht, Englisch zu sprechen, weil du den dann halt quasi, das geht denen halt gegen die Ehre irgendwie gefühlt.
Ich habe das auch erlebt. Also die stehen da lieber mit mir 15 Minuten und versuchen irgendwas zu verstehen, was ich denen auf Französisch brabble, was ich in 30 Sekunden auf Englisch erklärt hätte, so dass er es auch versteht. Aber du hast das freundlichere Outcome, wenn du so machst. Das habe ich auch schon ein paar Mal festgestellt, ja.
Der Trick ist auf Französisch halt einfach fragen, ob man Englisch spricht, das hilft. Also, ja, dass man zumindest, den Anschein erweckt, dass man sich irgendwie...
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Also das Ergebnis habe ich jetzt in Nancy beobachten können. Also das war dann ganz nett, tatsächlich. Also wenn man so auf die Leute zugeht, dann sind sie eigentlich auch recht aufgeschlossen. Ja, Nancy war sehr schön. Also hast du ein bisschen eben so mittelalterliche Architektur, also so ein krasses Stadttor irgendwie, wie man das so aus diesen Mittelalter-Bilderbüchern kennt, ne, mit so auch diese typischen schiefergedeckten Häuser mit den weißen Steinen.
Ja.
Überall in der Stadt, das ist super schön gewesen. Ja. Ich war viel zu wenig in Frankreich, ne? Und das ist die ganze Zeit schon so auf meiner To-Do-Liste, vor allen Dingen so mal Richtung in den Süden von Frankreich und Tal de Loire, mal so eine Schlössertour machen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
An der Loire, welcher Wein wird da angebaut?
An der Loire.
Kommt der gute Muscadet, kommt daher.
Ach, von da?
Ja, das ist an der Loire.
Lieb ich ja.
Das ist immer lustig. Ich habe keine Ahnung von Wein, aber das ist das Einzige, was ich über Wein weiß, dass der Muscadet von der Loire kommt. Und wenn du das immer mal so im Halbsatz in einem Gespräch mit einem Weinfan fallen lässt oder so, dann bist du immer gleich 5 Stufen höher im Ansehen.
Ich wollte gerade sagen, also das hast du bei mir gerade auch geschafft, weil das zufälligerweise einer meiner liebsten Weine ist.
Ah, okay.
Da hatte ich auch in Nancy einen.
Aber gut, die Loire ist auch lang, ne? Keine Ahnung, ob das überall so ist, aber zumindest da unten in der Hellfest-Gegend, da geht es ja auch Richtung Loire. Da ist das auf jeden Fall am Start auch.
Ich war ja in Kroatien vor ein paar Wochen. Und auf der Insel Korčula gibt es eine Rebsorte, die es nur auf der Insel Korčula gibt. Und das ist der Grk, also G-R-K geschrieben.
Ah ja, irgendwie kenne ich das aus dem Kreuzworträtseln.
K-R-K, das ist eine Insel.
Ah, okay, da, nee, das da kommt immer im Kreuzwort, da habe ich es gerade verwechselt. Auf jeden Fall braucht man das immer im Kreuzworträtseln. Ja, da kommen so Sachen vor, wie albanisches Reisgericht, Plüff oder so.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Ort.
Plovdiv, ja,
ist das nicht auch Russisch,
als Ort irgendwie.
Ja, ist ein russischer Ort irgendwie, ja. So, ne?
Aber irgend so ein osteuropäisches Reich, das heißt dann ja auch in vielen Ländern so ähnlich oder irgendwie.
Also du kannst da ganz großartig Muscheln essen. Ich hab noch nie in meinem Leben so gute Muscheln gegessen wie in Krk.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt, schon mal Muscheln gegessen. Nee, nur diese Brausepulvermuscheln als Kind. Aber ansonsten habe ich noch nie Muscheln gegessen. Das war jetzt in der DDR, gab es das nicht so im Konsum zu kaufen.
Muscheln.
Dann war, da war ich auch relativ schnell Vegetarier. Deshalb gibt es so manche Sachen, die habe ich wirklich noch nie gegessen. Also wenn es die nicht in der DDR gab. Ne? Oder manche Sachen sind ja auch wirklich erst so in Mode gekommen, wie zum Beispiel richtige Marshmallows oder so, das habe ich auch noch nie gegessen.
Da bin ich auch kein Fan von. Also ich sag mal, du musst jetzt deswegen nicht extra hier irgendwie dein Gelübde brechen, um mal Muscheln zu kosten.
Das mache ich auch nicht.
Das hat halt so eine Seewassernote, ne? Also es ist schon so ein bisschen salzig. Ist doch mal diesen wie heißt das, Wakame-Salat? So, nur halt beim Essen ist es halt ein bisschen gummiartig. Und nicht ganz so krass salzig. So, und dazu dann eine schöne Weinsoße. Großartig. Schmeckt super.
Na gut, also wenn ich gummiartige Konsistenz, da gibt es als Veganer natürlich viele Alternativen.
Genau. Kann man sich bestimmt gut nachbilden. So, dann machst du deinen Wakame-Salat ein bisschen Seitan rein oder so. Nee, das ist nicht gut. Ist das gummiartig, Seitan?
Nee. Seitan ist eher so faserig.
Ja, das stimmt. Egal. Auf jeden Fall der Unterschied zwischen Muscheln aus einem warmen Meer im Vergleich zu Muscheln aus einem kühleren Meer, ne, das ist schon krass. Also es schmeckt viel aromatischer.
Warmen schmecken aromatischer. Gibt es eine Erklärung dafür? Jetzt rein, du als Meeresbiologe.
Das ist ja, ne, also irgendwie ist ja alles, was im Warmen gedeiht, irgendwie Meer. Mhm. Keine Ahnung.
Na, also in Frankreich, ja, wenn du da ein Stück weiter gefahren wärst, Richtung Norden, Nordsee, Rouen kann ich dir auch empfehlen. Auch eine Hammerstadt. Mhm. Kannst du das Herz von Richard Löwenherz besuchen in der Kathedrale.
Ich muss auch unbedingt mal nach Carcassonne.
Da habe ich auch noch
nicht. Das ist ja der Hammer, ne? Also, das ist ja wirklich eine komplett vollständig erhaltene hochmittelalterliche Stadt. Hm. Das ist irrsinnig, wie das aussieht. Ich glaube, Frankreich wird allerspätestens...
Avignon lohnt sich auch. Mhm. Ja, nö, also da gibt's schon viel zu entdecken. Also eine gute Freundin, die ist nach Marseille gezogen jetzt. Werden wir bestimmt auch mal besuchen.
Ja, ich werde wohl im Herbst, wenn das hier alles sich irgendwie hält, werde ich dann wohl mal im Herbst mal Richtung Südfrankreich.
Wenn es sich hält. Das ist total lustig. Ne? Mittlerweile muss man gar nicht mehr irgendwie das Wort Corona-Krise oder so in den Mund nehmen, sondern auch in irgendwelchen behördlichen Schreiben oder so. Da steht nur noch aufgrund der gegenwärtigen Situation oder so. Hm. Und da weiß eigentlich jeder, was gemeint ist, weil so alle Bereiche des Lebens bestimmt ist. Ne? Früher hättest du gedacht, hä, was für eine gegenwärtige Situation? Woher wissen die von meinem Durchfall oder irgendwas.
Boah, stell dir mal vor, alle hätten gleichzeitig Durchfall, was wir dann für eine Klopapierknappheit gehabt hätten.
Boah, fuck, Alter. Da gibt's, was wäre, wenn, oder in irgendeinem Blog habe ich mal gelesen, da hatten auch mal Leute irgendwie so Sachen ausgerechnet, was passiert, wenn alle gleichzeitig die WC-Spülung drücken, was dann in der Kanalisation los wäre. Oder ja, also alle gleichzeitig Durchfall, so ein Norovirus, boah. Ich glaube, das ist nichts. Also, nee.
Eine ganz schön beschissene Situation auf jeden Fall.
Ja, gut, gibt es ja. Also, gab ja sicherlich schon irgendwelche. Jetzt nicht hier in jüngster Zeit bei uns, aber irgendwelche Ruhr-Epidemien oder irgendwie sowas. Das glaube ich nicht zum. Nicht, das ist schon scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Sowas. Ja,
nicht zu verwechseln mit Rouen und dem Herzen von Richard Löwenherz.
Ja, wunderschöne Stadt, wirklich. Hat auch Spaß gemacht, da zu spielen. Also, Franzosen sind auch immer. Man hat zwar immer keine Ahnung, weil die sind so vorverkaufsfaul, die Franzosen. Mhm. Ne?
Ist das so?
Ja. Krass. Also da kann es sein, dass du im Vorverkauf 10 Tickets verkauft hast und spielst dann vor 1500 Leuten oder hast 20 Fuck. Tickets verkauft und es kommen 40 Leute. Also das ist ganz oft gar kein Indikator, wie toll die Show laufen wird oder irgendwie. Das ist so in Frankreich. Scheinbar wird da so mehr in den Tag reingelebt, ne? Und geschaut, ob man an dem Tag halt von der Couch hochkommt oder nicht. Da wird sich nicht ein Ticket an den Kühlschrank gehängt.
Das ist als für einen Veranstalter natürlich richtig angenehm.
Also ich weiß nicht, wie es bei Festivals ist. Keine Ahnung, Hellfesten so ist ja auch immer lange vorher ausverkauft. Aber so bei Clubshows habe zumindest ich die Erfahrung gemacht. Das ist jetzt nicht aus der Sicht von einem Booker, der einen Überblick hat. Das ist jetzt nur so ganz mein persönlicher Eindruck. Vielleicht haben wir die Leute nur keinen Bock für HSB im Vorfeld Geld auszugeben in Frankreich.
Ich weiß, das könnte nicht auch sein.
Ich weiß es nicht. Aber Hellfest-Line-Up ist schon krank.
Außerdem seid ihr in Frankreich, seid ihr ja auch nur ASB. Ne?
Evan Schalburn. Aber das geht immer noch. Also wie man in
Evan Schalburn. Der arme Evan.
Okay. Na, wie man Brasilien oder so ausgesprochen wird, das ist dann noch ganz anders. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass unsere mitteldeutsche Aussprache von Heaven Shall Burn jetzt irgendwie total Oxford-Englisch klingt. Ne? Das kann man dann auch nicht behaupten.
Aber na, mit Ä und Ü, ja, ganz wichtig.
Ja, nee, aber weil es gerade untergegangen war, Line-Up vom Hellfest ist schon eine Ansage, oder?
Naja, wenn man einfach alle spielen lässt, so.
Ja, einfach mal alle und manche auch zweimal irgendwie, ne? Ich habe überlegt, ob das so Druckfehler ist, aber da spielen, also zum Beispiel Megadeth, die spielen an dem einen Wochenende und an dem anderen nochmal.
Echt? Mhm. Kann man da überhaupt für beide Wochenenden kaufen? Kaufen da Leute für beide Wochenenden? Wie ist das da angelegt?
Ich glaube, das eine Wochenende ist im Verkauf und das andere Wochenende, weiß ich nicht, ob die Tickets da Gültigkeit behalten haben oder ob die das neu verkauft haben. Ich weiß
Stimmt,
nicht.
Ja, doch, du hast recht, genau, das hatte ich gelesen. Also das erste Wochenende ist irgendwie mit den gültigen Tickets und das zweite Wochenende ist irgendwie
Okay, na, weil da ist das erste ja eh schon ausverkauft, ne?
Ja, genau.
Ach gut, vielleicht
genau,
ist es deshalb.
Sold out since October 2019.
Ja, genau.
Das erste Wochenende, das ist durch. Das ist durch.
Ja gut, ja, da spielen ja auch wir. Das ist ja klar, dass das ausverkauft ist.
Wobei halt das zweite Wochenende irgendwie krasser ist, aber
Ja, ja, kann schon sein.
Kann ich so nicht sagen. Ich meine, ich stehe jetzt nicht auf Deftones oder Faith No More. Das sind halt so Bands, die interessieren mich tatsächlich nicht. Und dann sind dann eher so Sachen wie, naja, ich meine, Metallica spielt halt am zweiten Wochenende und Guns N' Roses und Nine Inch Nails und Scorpions und ist irgendwie krasser. Weiß nicht.
Warst du schon mal auf dem Hellfest?
Nee.
Also das ist,
ich wäre dieses Jahr da gewesen. Also 2020. Dieses Jahr.
Das ist ja 2021. Oh Gott. Ja, wir haben ja auch die Euro 2020 im Fußball, ne? Das ist, da muss man schon ein bisschen umdenken. Die haben ja den Namen gar nicht geändert.
Ist jetzt kein Thema, das mich in irgendeiner Weise interessiert. So.
Ja, aber es ist doch schon interessant, dass die 2021 trotzdem die Euro 2020 durchziehen, weil sie das Geld für Logoänderungen sparen wollen oder irgendwas. Keine Ahnung.
Nee, weil sie vermutlich einfach 2024 wieder eine durchführen wollen.
Naja, gut, wer weiß. Ist auch egal, hat sich.
Meinst du nicht? Also für mich erscheint das eigentlich total logisch, dass man einfach sagt, ne, wir lassen uns doch hier das Geld nicht entgehen. Dann
ja, sind halt nur 3 Jahre. Das doch trotzdem dazwischen. Mit 3 Jahren dazwischen machen. Also die müssten ja, ich wundere mich nur, warum es Euro 2020 heißt, wenn es 2021 stattfindet.
Na, damit man in diesem Verlauf bleibt halt.
Also eine sehr formalistische Sichtweise, ja. Gut. Du mit deiner technokratischen, was soll ich sagen, Gesinnung, das kann man schon irgendwie nachvollziehen.
Ich und meine technokratische Gesinnung, was hat das mit dem, hä? Das muss ich mir jetzt erklären, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Oh, ich wollte dich mal necken, mein Gott.
Na,
ich habe mir wirklich nicht die Ansicht, dass du eine technokratische Gesinnung hast, um Gottes Willen, auch wenn du jeden Tag am Notar vorbei musst, aber so formverliebt bist du, glaube ich, noch nicht, oder?
Nee, mein Steuerberater bezeichnet mich auch als Künstler. Also ich glaube.
Alles klar.
Dann ist alles klar.
Sieht das Finanzamt das auch so?
Ne, keine Ahnung. Also das Finanzamt erlaubt sich vermutlich gar kein Urteil. Hauptsache das Geld kommt, oder?
Kann schon sein, dass die da mal sagen, ja, aber Herr Prinz, Sie sind doch kein Künstler, Sie sind doch Dienstleister oder
irgendwie so. Ist ein Künstler nicht irgendwo auch ein Dienstleister in vielen Momenten?
Das ist, damit werden Herrscharen von Jurastudenten in ersten Semestern gequält mit solchen Unterscheidungen.
Sehr interessant. Bist du eigentlich mit deiner Arbeit fertig oder zieht sich das noch?
Das zieht sich noch ein bisschen. Naja, ist so. Jetzt ist gerade im Bundesrat und Bundestag jetzt gerade so die letzten Sitzungen so ausgeklüngelt. Da wird alles ein bisschen ruhiger. Haben noch so ein paar Gesetze irgendwie verabschiedet und jetzt wartet alles auf die Wahlen. Mal gespannt, ob in Thüringen auch noch eine Wahl stattfindet oder nicht. Oder was die
nur eine Machtergreifung.
Was die Löffelschnitzer CDU da noch vorhat, ob sie die Wahlen dann doch verhindert oder nicht. Also es bleibt spannend. Also wie ich schon gesagt habe, Thüringen wird bestimmt wieder bin ich mir relativ sicher, dass das kleine Thüringen wieder deutschlandweit in der Presse sein wird mit irgendwelchen Politik-Eskapaden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Naja, ist jetzt nicht so, was man vorhersagen kann, was hier passieren wird.
Auf jeden Fall hat sich halt wieder genauso, wenn man sich die Trends so anschaut, genauso entwickelt, wie wir das schon vermutet haben, so Richtung Februar, März. Ne, dass kaum sind die Leute wieder draußen und können sich dann quasi können wieder dem Hedonismus frönen. Und die Sorgen über die Zukunft vergessen. Schon sind die Grünen wieder out,
ja.
Und die CDU wird wieder gewählt. Ne? Das ist
ja, also wenn es wirklich, da habe ich ja auch nie einen Zweifel dran gelassen, ohne jetzt ein riesen Fan von der Baerbock zu sein, aber wie auf der Frau rumgehackt wird, kampagnenmäßig, das ist wirklich. Also da bin ich mittlerweile echt der Meinung, die sollen noch viel mehr auf da rumhacken, damit Leute einfach nur die Schnauze voll haben und die aus Protest wählen. Ne?
Dass man also ich finde, es wird sehr, sehr deutlich, wie dieser Mechanismus, also der Mechanismus dahinter kommt gerade so richtig gut. Also man bemerkt jetzt, wie die Mühlen quasi.
Ja, malen. Es ist wie so das eine Glasplatte so auf deutlich. Dem Mechanismus, ne? So.
Ja.
Man
ja,
kann da reingucken, ja. Also es ist ziemlich offensichtlich. Also das finde ich auch irgendwie. Also was da, worüber sich da aufgeregt wird, keine Ahnung, dafür kriegst du noch nicht mal eine hochgezogene Augenbraue bei der CDU.
Genau.
Das ist wirklich so.
Genau.
Ne, aber
also ich verstehe das auch nicht, wie sich Menschen da aufstacheln lassen von Seiten einer Partei, die sozusagen komplett zerfressen ist von solchen also nicht von solchen, sondern viel, viel schlimmeren Skandalen, dass man diesen Twist schaffen kann überhaupt. Oder dass man moralisch so verkommen ist, diesen Twist überhaupt zu versuchen. Die Ebene dieses Diskurses ist ja so verfault, mir fehlen da wirklich die Worte, was das angeht. So, und dann kommt dann mal so ein Plagiatsjäger aus der Schweiz, der irgendwo auftaucht und da was entdeckt. Und dann ist da irgendein Lebenslauf, wo Sachen halb richtig, aber auch nicht so richtig falsch drinstehen. Und what the fuck? Und das ist dann sozusagen das Zünglein an der Waage, das dann die komplette politische Ausrichtung der nächsten 4 Jahre bestimmen soll. So, so.
Ja, also das ist ja, also es geht ja noch nicht mal um die Substanz der Vorwürfe. Es geht einfach nur darum, den Leuten in den Hinterkopf so ein Gefühl reinzusetzen. Da war ja irgendwas. Also irgendwas war da nicht erst rein mit der.
Das sind ja Betrüger. Das sind ja irgendwie alles Betrüger.
Ja, ja. Ja, ja. Und das, also ich meine, es gibt so viele Sachen an den Grünen zu kritisieren oder die man wirklich substanziell angreifen kann. Ne? Aber die kann ja nun, also die lassen sich aber nicht von einer Position der CDU zum Beispiel oder der FDP kritisieren, weil es im Prinzip das Gleiche ist, was sie da vertreten. Ne? Dass dieser Mechanismus verfängt, das regt mich halt irgendwie auf. Ne? Du findest Baerbock scheiße, cool, wir auch, wähl uns. So, mehr wird da nicht gesagt. Mehr ist das nicht, finde ich wirklich gerade. Wie gesagt, also ich hoffe, dass gerade viele Frauen und so davon echt die Schnauze ein bisschen voll haben von dieser Männerkampagne gegen die Baerbock und dass sie die dann auch einfach aus Protest wählen. Wäre mir auf jeden Fall lieber, als dass sie da so eine Spatenpartei wie die FDP oder so wählen.
Ja, es ist halt in Deutschland auch strategisch ungünstig, dann halt einfach zu sagen, dass man die Spritpreise massiv erhöhen möchte. So.
Also mit der Wahrheit vor der Wahl ist noch nie jemand weit gekommen. Ne?
Es passiert halt unter der CDU einfach so. Ne? War ja zu Beginn des Jahres. Ja. Es passiert halt, wie es passiert.
Ja.
Aber man sollte es einfach nicht sagen als großes Thema oder so, dass die Bild es dann so quasi als Headline bringen kann. Es war ja sozusagen so eine komplexe Antwort zu dem Thema von der Finanzierbarkeit von Klimastrategien und so weiter und so fort. Also es ist ja so in dem Maße gar nicht gewollt gewesen, aber man hat sich dann sozusagen festnageln lassen. Und was vielleicht auch am fehlenden politischen Erfahrungswert oder so liegt, ne? Dass man dann einfach ein paar Antworten gibt, die... Ich weiß gar nicht, ob das der Habeck gesagt hat oder ob sie es gesagt hat. Einer von beiden war dann, glaube ich, ein bisschen zu deutlich.
Ja, das sind halt Antworten, die sind zu nah an der Wahrheit. Ne? Das will halt niemand hören. Und da interessiert es auch keinen, ob das die gleiche Preiserhöhung mit einer leichten zeitlichen Verzögerung bei der CDU genauso gekommen wäre oder so solche Fakten oder schon lange beschlossen ist. Ne? Solche Fakten interessieren da keinen. Ich meine, der Habeck, der stellt sich da hin und verlangt Waffenlieferungen ins Ausland als Co-Parteichef von der Grünen Partei. Das musst du dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Darüber regt sich fast niemand auf und über was für Scheiße sich da aufgeregt wird. Aber klar, warum soll sich die CDU über Waffenlieferungen ins Ausland aufregen? Ne?
Ja, das ist vielleicht so ein Thema, das könnte backfiren.
Das ist aber genau das, was ich meine. Verstehst du? Die Kritikpunkte, die eigentlich zu kritisieren sind, die werden dann nicht kritisiert und dann werden solche Pseudo-Sachen, das sind ja wirklich nicht mehr als Befindlichkeiten fürs Volk, die da irgendwie vermittelt werden. Ne? Am Ende, wenn du die Leute auf der Straße fragst, warum ihnen die Baerbock unsympathisch ist, die könnt ihr da wahrscheinlich keine 3 Fakten nennen, sondern nur dieses Gefühl, was ihnen eingepflanzt wurde. Die wissen, ey, da war doch mal irgendeine Headline in der Bild-Zeitung vor 2 Wochen. Irgendwas war doch da. Und genauso funktioniert Spiegel ja mittlerweile auch. Die Leute, die sich sowieso, wie soll man sagen, in einem Leitmedium informieren wollen, die lesen sowieso Spiegel, egal was da über die Baerbock drin steht. Aber den Spiegellesern geht es halt noch über die 15% Grünhasser, die sie da aus den sozialen Medien als Klickfleisch noch abfassen können, die da wieder bei irgendeinem Hassartikel über Baerbock dann da auch draufklicken. Und dann wird es dann auch so verkauft, dass das nicht direkte Berichterstattung ist über die Baerbock, sondern es ist ja Berichterstattung über die dissende Berichterstattung der Baerbock. Weißt du?
Oder ein Kommentar.
Ja, oder ein Kommentar.
Ein Kommentar von.
Zu dem Diss oder irgendwie. Ne? Aber deshalb wird das trotzdem so. Das ist dann, wie gesagt, noch mit einem Feigenblatt davor, aber genau der gleiche niedere Mechanismus irgendwie. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Warum könnt ihr nicht mal den Laschet fertig machen?
Also, dass es überhaupt nötig wäre, den noch fertig zu machen, ne? Also, dass überhaupt jemand den ernst nimmt.
Ja.
Überleg dir das mal, da wird unser Kanzler. Laschet wird unser Kanzler.
Na, so weit sind wir zum Glück noch nicht, aber es besteht eine reelle Gefahr.
Da kannst du komplett davon ausgehen, das wird einfach so passieren. Das ist erbärmlich. Ne? Laschet und sein Sohn, der Vintage-Bursche.
Vintage-Bursche?
Sein Sohn ist ein Vintage-Klamotten-Influencer.
Ach du großer Gott.
Auf jeden Fall sieht er aus, als ob er aus dem Jahr 1850 kommt. So eine Ästhetik ist auch immer alles ganz gut und schön. Die Frage ist nur, wie weit spiegelt so eine Ästhetik eine politische Gesinnung wider?
Okay, also der ist nicht so ein Dark Academic wie wir.
Sondern nee, der Dark Academic. Wobei, ganz ehrlich, so weit weg ist das nicht. So weit weg ist das nicht. Da müsste ich mich in die Ästhetik nochmal reinfräsen, ob das jetzt ein Dark Academic ist oder ob da noch was anderes
ist. Das klingt für mich eher nach so einer stinkkonservativen Romantik, wenn du sagst 1850.
Das ist so Burschenschaftler-Romantik.
Burschenschaftler-Romantik,
würde ich ja sagen.
Das ist doch auch ein absolut grundlegendes Missverständnis, immer diese Rückbesinnung von diesen Konservativen auf diese ganze Burschenschaftssache oder so. Das war damals das hinterletzte linke Revoluzertum für die Herrschenden, die Burschenschaftler.
Ja. Ne?
Und heutzutage sind's die Ikonen von irgendwelchen konservativen Schwachmaten, aber jetzt so die, wie soll man sagen, die Richtung der Geistesströmung verfehlen die damit völlig. Also das finde ich immer bemerkenswert. Also man darf auch nicht alle Burschenschaften über den Kamm scheren. Ne? Also gibt da auch wirklich welche,
die
ich akzeptabel finde. Aber jetzt so grundsätzlich, naja.
Ja. Na, das ist ja wie mit dem Umschwung von progressivem Nationalismus zu regressivem Nationalismus, ne? Also das hat man damals in Geschichte.
Aber worum geht's da? Halt das sagt mir jetzt gar nichts so spontan.
Also quasi zur Vereinigung der deutschen Länder, wo sozusagen die Vereinigung Deutschlands zu einem, also ein Volk in einem Land, wo das sozusagen so eine eigentlich linke Strömung war, ne, wie du es gerade schon sagtest, so dieses Revoluzertum und das aber natürlich Nationalismus war, weil es ja um die Nation geht, was sich dann natürlich verändert hat und dann bei dieser bestehenden Nation dann eher in die konservative Richtung dann natürlich verändert hat, ne, weil man ja dann konservieren wollte, was man hatte, sozusagen. Mhm. Keine Ahnung, also das hat man damals in
Nicht, dass hier irgendwie Leute die richtige Ahnung von Geschichte haben, die uns zuhören, hier Pickel kriegen. Links ist da natürlich jetzt ein falsches Wort in dem Zusammenhang, aber man weiß hoffentlich, was man meint.
Deswegen progressiv und regressiv. Ja, ja. So,
okay. Ne?
Genau.
Ja, ja, ich habe das ja auch benutzt als links. Aber wie gesagt, das war halt wirklich im Prinzip das letzte Zeckentum für die Herrschenden damals. Und heutzutage ist es sozusagen das, weiß ich nicht, völlig vermuffte, konservierte Gegenteil.
Daher verstehe ich einfach auch die Romantik dahinter. Also daher kommt ja irgendwie so der Wunsch, dass man Teil einer solchen Organisation ist, dass das aber dann natürlich in eine völlig andere Richtung führt. Hm. Tja.
Ja,
das, wenn du als junger Mensch irgendwie eine Identität suchst, ne, und irgendwie was anderes, also diese typische Mainstream-Unverbindlichkeit, dann ist das natürlich eine Idee, sich in so eine Richtung Burschenschaft zu orientieren, auch wenn es irgendwie darum geht, selber erfolgreich zu sein oder Werte oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Da ist das eine Form von Gemeinschaft, die sozusagen in der heutigen Social-Media-Zeit anders ist. So, und deswegen gibt es, glaube ich, die auch immer noch, weil es eben irgendwie so eine Alternative ist zu... Mhm.
Ja, es ist ja auch oft so, also es ist ja auch eine Verschiebung der Begriffe so ein Stück weit nach rechts, würde ich sagen. Ne? Also jemand, der sich selber als konservativ bezeichnet, der ist eigentlich von einem neutralen Standpunkt aus betrachtet, müsste man den eigentlich als reaktionär bezeichnen und nicht konservativ in dem Sinne von Prinzipien treu oder irgendwie sowas, ne? Sondern es ist dann schon eher so dieses rückwärtsgewandte. Rollback-mäßige. Also ohne das jetzt hier soziologisch und politikwissenschaftlich total formulieren zu können, aber das ist so das Gefühl, was ich habe. Da muss ich immer so ein bisschen müde grinsen über viele, viele Burschenschaftler. Ne? Da hat man natürlich im Studium in Jena auch oft zu tun mit solchen Gestalten. Und wie gesagt...
Ja, und gerade in Jena, die ist ja auch sehr...
Ja, wie gesagt, in Jena gibt es stramm, Zeug, ne? Das ist wirklich der hinterletzte Abfall. Und dann gibt es welche, die sind auch im positiven Sinne engagiert, wo ich jetzt gar nicht so was Negatives zu sagen kann, was jetzt auch nicht meine Sache wäre, aber wo ich sage, okay, das als Studentenvereinigung, okay, das ist auch nichts anderes als Beta Epsilon in USA oder was weiß ich, wie sie alle heißen.
Also wie gesagt, ich finde den grundsätzlichen Gedanken von Studentenverbindung ja nicht schlecht. Also dem kann ich jetzt nichts Schlechtes abgewinnen, weil eben diese Gemeinschaftlichkeit so eine Sache ist, die man heutzutage halt in seltensten Fällen noch so erleben kann, aber dass das eben dummerweise dann mit so einem rückwärtsgewandten Weltbild verbunden ist, das ist dann halt wirklich enttäuschend.
Ja, na gut, es gibt ja auch Studentenvereinigungen, die sie jetzt nicht als Burschenschaften bezeichnen würden, die ja da auch, ja, ist jetzt auch so wertend, wenn man sagt, fortschrittlich sind, aber also für mich ist die sympathischste Form der Studentenvereinigung eine WG, finde ich. Das hat immer am meisten Spaß gemacht als Personenverband, muss ich sagen.
Keine Ahnung, das ist was, da hatte ich nie Bock drauf. Also wenn ich die Tür zumachen soll, die Tür zu sein.
Nee, ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich habe selber nie in der WG gewohnt. Ich bin immer nur...
Ach, du bist immer nur in die WGs rein. Ja, dann ist natürlich geil, WGs, das ist klar.
WG ist verkehrt, ne? Und das war...
Immer nur in WGs Verkehr gehabt. Alles klar.
Ja, genau. Das war klar, dass du das wieder dahin biegst. Aber so ist es wohl auch teilweise gewesen. Aber...
aha. Sagt man sich.
nee, ist Lust. Also wie gesagt, WG-Leben während der Studentenzeit ist schon cool. Aber ich habe ja nicht so weit weg von Jena gewohnt, deshalb hat sich das da nicht so sinnvoll angefühlt, da noch Geld für ein WG-Zimmer irgendwie auszugeben. Mhm. Ne?
Also. Ja, vor allen Dingen in Jena. Ne?
War es auch schon hart, aber ich glaube, jetzt ist es noch härter auf dem Mietmarkt in Jena, glaube ich.
Na, überhaupt eine Wohnung zu kriegen in Jena ist halt...
Ja, eine Wohnung, natürlich, eine Wohnung, das ist ja noch viel, viel schlimmer als ein Zimmer. Ne? Also ich meine, sucht ja jeder Student die Zwei-Zimmer-Wohnung für 350 Euro warm. Aber ich weiß nicht, in welcher Studentenstadt es die noch gibt, außer vielleicht in Greifswald oder so. Schwierig. Mhm. Nee, also du warst auch noch nie am WG-Leben beteiligt.
Naja, also nur als Gast sozusagen. Und das natürlich, also die besten Partys sind WG-Partys gewesen.
Das stimmt, ja.
Also Punkt. Da hat
man auch die coolsten Leute kennen und so, ne? Es ist auf jeden Fall so.
Ja.
Aber ja, es ist natürlich Gold wert, nach so einer WG-Party am nächsten Tag da nicht mit aufräumen zu müssen.
Auch
ohne
das.
Ohne Geschirrspüler und so weiter. Ich habe schon Küchensituationen vorgefunden in WGs, da reden wir lieber nicht drüber. Ne? Also das hätte nach dem Bundesnaturschutzgesetz dann schon Biotopschutz gehabt teilweise.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ne? Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt der penibelste und der ordentlichste Mensch bin, aber das ist halt auch nochmal so eine Sache, Reinlichkeit in einer WG. Also es gibt WGs, da funktioniert das blendend.
Ja.
Aber die meisten... Boah.
Ja, es gibt kein Zwischending, ne? Entweder es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, ist es halt die Hölle.
Ja.
Da hast du dann zwischen Staubschicht und Urinstein und Schimmelbesatz in der Küche kein Leben mehr.
Nee, du fäst irgendwas an und schon hast du so einen Film auf der Hand. Kennst du das?
Nee, keine Ahnung.
Wenn das dann einfach so speckt, dann hast du plötzlich so speckige Hände und dann denkst du so, was? Und die Möbel sind dann auch teilweise so speckig. Ich weiß auch nicht, woher das dann so kommt. So, weiß ich nicht. Also, ja, eklig.
Ja, das ist eher so dann in den Räumen, die zwangsweise Gemeinschaftsräume sind, ne? Wie Badezimmer und Küche, da erweist sich das dann immer, wie das WG-Leben eigentlich funktioniert. Ne? Also, dass jetzt so ein gemeinsames Wohnzimmer oder irgendwie sowas ist, das ist ja relativ selten in WGs. Immer interessant. Also ich hab in den USA zum Beispiel, ne, wenn jetzt hier in Los Angeles oder San Francisco, habe ich auch viele Bekannte, da ist es völlig normal, als Erwachsener in einer WG zu leben. Also weil das preismäßig einfach nicht möglich ist. Und das ist dann die normalste Sache auf der Welt, dass du da als Mitte 40-Jähriger mit einem stinknormalen Job in einer leitenden Funktion in einer WG wohnst, ne?
Ach, das ist doch furchtbar.
Total, oder? Ja, ja. Das ist jetzt auch nicht das Familienleben, von dem du mal geträumt hast oder so, ne?
Nee, vor allen Dingen, wenn du halt so diese Bilder aus den 60ern irgendwie vor dir hast, wo ein Verdienender sozusagen für ein Einfamilienhaus in der Vorstadt mit zwei Fahrzeugen genug verdient dafür, ne?
Ja.
Und da merkst du erstmal, wie das da alles irgendwie, ist ja in Deutschland nicht anders. Alles schwieriger geworden ist, die Einkommenssituation.
Ja, klar, kommt dann halt drauf an, ne? Also, was weiß ich, in Arizona oder so, irgendwo in einem Trailerpark, da findest du sicherlich immer noch dein Wohntraum für das Geld, aber.
In einem Trailer, oh, okay. Ja.
In einem Trailer, ja. Also ist nicht ganz PC, aber irgendwo habe ich neulich den Spruch gelesen, der hatte mehr Sex als ein Krediteintreiber im Trailerpark. Naja, egal.
Übel,
ja, ja.
Übel.
Auf jeden Fall kommt es auf den Standort drauf an. Also in San Francisco kaufst du dir sicherlich nicht ein Haus als Alleinverdiener, wenn du jetzt nicht gerade Chef von einem millionenschweren Startup bist, ne? Ist klar. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute so ein bisschen frustriert, dass dieser Traum, amerikanische Traum, auch immer weiter in die Ferne rückt. Das ist ja das, was den Leuten so im Nacken sitzt.
Und dass trotzdem die Propaganda für diese Form der Selbstaufopferung und der perfekten Ausschlachtung für den Markt, dass die halt immer schärfer wird. In Deutschland ja auch, ne? So diese ganze Selfmade-Scheiße und Startup-Entrepreneur-Ideologie und so weiter, ja, und so fort, ne? Wo du so denkst, also es kotzt mich auch immer mehr an, ne? Weil es wirklich immer deutlicher wird, dass es niemand schafft, der nicht mit entsprechendem Geld losgelaufen ist. So der nicht grundsätzlich ein heftiges Fundament von seinen Eltern mitbekommen hat oder einfach in einem gewissen gesellschaftlichen Netzwerk verortet ist. So,
also zumindest ist das der in Anführungsstrichen normale Weg dieser Ausnahmen. Ne? Es gibt noch die Ausnahmen von Ausnahmen, dass da wirklich jemand als Genie eine geniale Idee gehabt hat oder jemanden getroffen. Das gibt es ja alles, aber das sind halt wirklich, sage ich mal, im Bereich von einem Lottogewinn, ne? Solche Storys.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass du als Genie trotzdem scheiterst, ist auch nicht.
Die ist viel höher, ja, natürlich. Also, ja, ja.
Eben. Ja. Also du kannst noch so gut und schlau und durchdacht da dein Produkt oder deine Idee oder deine Firma aufgebaut haben. Wenn du nicht weißt, wie die Anschlussfinanzierung stattfindet oder was du für einen Investor in irgendwelche Werbekampagnen stecken musst oder mit wem du dich dann gutstellen musst, damit das dann in irgendeinem Regal landet, was du dann produzierst und verkaufst, whatever. Ja, also. Und alle glauben trotzdem, dass es halt einfach möglich ist. Und auf Social Media wird natürlich auch dieser Kult darum von den Leuten, die dann sozusagen in dieser Situation sind, aufrechterhalten.
Ja, ja, ne, das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ne, ja, so ein, ja, wie soll man sagen, das ist ja fast eine Doktrin, die da propagiert wird. Ne, so ähnlich wie vom sozialistischen Menschen früher. So wird das von dem hart arbeiten und Erfolg haben immer noch hochgehalten. Das ist in Deutschland, also in den USA war es schon immer so, aber in Deutschland ist es, glaube ich, jetzt immer noch mehr verstärkt worden, ne? Dass dann irgendwie Jugendliche glauben, sie haben eine Zukunft auf Instagram oder so. Ne?
Genau. Eben, dass man Influencer wird und dann halt einfach für den Rest seines Lebens dann ausgesorgt hat. Und das schaffen dann exakt, weiß ich nicht, 100 von 3 Millionen, die es auf eine Höhe schaffen, dass sie für den Rest ihres Lebens vielleicht ausgesorgt haben, und 1000 schaffen es auf eine Höhe, dass sie davon leben können, irgendwie langfristig, und 10.000 haben da mal so ein bisschen Spaß quasi. Und die propagieren dann natürlich, so, diese 10.000 propagieren dann nach außen natürlich, wie krass alles ist. Aber ich bin mal echt gespannt, wo die alle im Jahr 2040 sind, beispielsweise. So, weil viele von denen, ich habe es ja schon mal gesagt, die mit mir irgendwie so angefangen haben und in der Zeit irgendwie auf YouTube was gemacht haben, die meisten sind ja weg vom Fenster, und nur die wenigsten haben jetzt tatsächlich irgendwie eine Firma gegründet, die irgendwie funktioniert, und das ist dann auch auf einer Ebene, die dann bescheiden ist. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt alle Lambo fahren seitdem, sondern das ist dann halt bescheidener Mittelstand, wenn es funktioniert hat, weil die Realität eben einfach anders aussieht als der Hype-Lifestyle, der dann propagiert wird. Ist ja bei Künstlern jetzt auch nichts anderes.
Das,
ne?
Stimmt,
wenn ich so über MTV Cribs, ne, vielleicht kennst du die Serie ja noch, so drüber nachdenke, wo die sich halt einfach Villen gemietet haben vom Label aus, um sozusagen den Anschein zu erwecken, wie krass diese Künstler sind. So. Und am Ende fahren sie dann doch mit einem Buick vom Drehort.
Ja, also das versuche ich oft, in Anführungsstrichen jüngeren Menschen zu vermitteln, dass es das nicht ist, was es braucht zum Glücklichsein. Ne? Also dass es schon eine sorgenfreie Existenz sein sollte, aber ob die nun in der Mittelklasse stattfindet oder in der Oberklasse oder bei den ganz Reichen oder irgendwie, das entscheidet nicht darüber, ob du glücklich bist oder nicht.
Ja, oder bei Friedrich Merz in der oberen Mittelklasse.
In der oberen Mittelklasse, ja, wer weiß, ob der sich da überhaupt so sieht. Also reich sind immer die anderen.
Er hat es doch so gesagt, als es ja darum ging, wegen monatlichem Salär und so weiter und so fort. Gesagt hat, ich sehe mich in der oberen Mittelklasse.
Ja, ist ja so. Also das ist ja auch die Realität in Deutschland. Neulich wieder, weil 1,5 Millionen Millionäre, Dollar-Millionäre gibt es in Deutschland.
Ja.
Musste man überlegen. Das ist quasi jeder, 1 Million wäre jeder 80. Was ist 1,5 Millionen?
Wir sind Künstler, wir müssen auch nicht drüber nachdenken. Die Frage, sind das Einkommensmillionäre, sind das?
Nee, Vermögensmillionäre, also da zählen Immobilien und sowas mit rein.
Also Net Worth quasi.
Keine Ahnung, was Net Worth ist.
Naja, alles, was sie sozusagen besitzen. Auch wenn es jetzt nicht
ich glaube, die Größe, quasi, die da angelegt wird, heißt anlagefähiges Vermögen oder irgendwie sowas. Immobilie ist ja in dem Sinne
anlagefähiges Vermögen.
Immobilie ist ja in dem Sinne anlagefähig, dass du da Grundschulden machen kannst und sowas. Hm. Also anlagefähiges Vermögen heißt das, glaube ich. Das wird dann
also ermittelt. Unternehmen zählen da quasi auch rein und so.
Wenn es ein anlagefähiges Vermögen ist und nicht nur von der Bank finanziert oder irgendwas, ne?
Ja.
Also das ist ja, gibt ja, ja in Deutschland gibt ja genug Leute, denen ist gar nicht bewusst, dass die Hälfte ihres Lebens der Bank gehört und nicht ihnen, ne?
Ja. Ja, aber dazu muss man halt auch sagen, dass diese Zahl ja auch wieder ein Fake ist, weil das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute reich sind. Wenn du quasi so 1 Million anlegefähiges Vermögen hast und da zählen dann solche Produktionsmittel mit rein. Ich sehe das ja bei meinem Vater oder bei der Tischlerei.
Mhm.
Da hast du halt Maschinen, so die ja auch ein paar hunderttausend wert sind in dem Sinne. Mhm. Die ja aber trotzdem nichts wert sind, weil du ja nur deswegen Geld verdienst, weil du das ja permanent Sachen produzierst.
Ja, ist schon klar. Also die schreiben sich auch ab, ne? Ist klar.
Ja,
da habe ich nicht so Einblick, ob das da mit reinzählt. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, da geht es um so 1,5 Millionen.
Sind auf jeden Fall mehr geworden jetzt während.
Ja, 1,5 Corona. Millionen in Deutschland, das ist schon ordentlich, ne? Und das sind, wie gesagt, da sind nicht Leute dabei, die jetzt in dem Sinne wirklich reich sind. Ne? Darüber, da gibt es noch Sphären, das können unser eins sich gar nicht vorstellen. Und da wird auch nicht Geld verdient, das wird dann wirklich nur noch vererbt.
Ja, und das ist halt das Schlimme. Da hatte ich letztens in einem Stream, sind wir so ein bisschen in diese Thematik eingetaucht. Da ging es dann um Hausbesetzer-Szene in Berlin und dann ging es dann um Trigema, die Firma und so weiter und so fort. Das haben wir uns ein bisschen reingefräst.
Grupp oder wie der heißt, ne?
Ja, genau. Mhm. In die Frage, sollte man halt einfach eine Vermögenssteuer einführen oder die Erbschaftssteuer irgendwie reformieren und so weiter und so fort. Also was ist eigentlich unser Problem? Irgendwie wird in Deutschland ja alles über das Einkommen geregelt und nicht über das, was schon vorhanden ist. So. Und du hast als Unternehmer, wirst du halt an allen Ecken und Enden in diesem Staat zerlegt, außer du bist halt schon Privatier. Also das alte Geld wird beschützt und die wirklich aus eigenem Antrieb irgendwie was leisten wollen, die werden im Endeffekt klein gehalten. Das ist
ja, es ist wirklich so. Also allein, keine Ahnung, wenn ich meine Bank anrufe und verkaufe Aktien irgendwie, wird automatisch die Abgeltungssteuer, wird automatisch ans Finanzamt überwiesen, ohne dass das Finanzamt erfährt, wer da was verkauft hat oder so, sondern es wird einfach automatisch abgeführt. Also es ist eine völlige Anonymisierung von, und das ist auch die Hälfte, was du an Einkommenssteuer bezahlen müsstest oder so, jetzt aus Aktiengewinn irgendwie. Also das ist schon, wie gesagt, das ist dem Wahlfleisch, also im Sinne von Wählerfleisch, die da unten rumdümpeln, absolut nicht bewusst, ne, wie sowas läuft, weil es für die ja keine Rolle spielt. Also da denkt nicht jeder drüber nach, ob er jetzt ein Aktienpaket für 100.000 Euro nächste oder übernächste Woche verkauft. Solche Probleme hat vielleicht Friedrich Merz, aber sicherlich nicht, sicherlich nicht unsere Eltern. Das sind Sachen, da denken die Leute nicht drüber nach. Das ist das, was eigentlich geregelt werden soll. Ne? Da wird dann wieder von Steuererleichterungen für die kleinen Leute geredet oder so. Das ist dann so eine Putzfrau, die dann, was weiß ich, 1.200 Euro netto im Monat verdient für 40 Stunden Arbeit. Die wird sich dann von ihren 20 Euro mehr im Monat schon richtig was leisten können. Ne?
Richtig, richtig fett,
naja. Ja. Und das ist halt wirklich nur, wie gesagt, es geht einfach nur noch so ähnlich wie bei den negativen Gedanken zu Annalena Baerbock, die eingepflanzt werden sollen, geht es da wirklich auch nur darum, den Leuten irgend so eine positive Message da mitzugeben. Steuererleichterung, super. Was das rein faktisch, monetär und in Zahlen bedeutet oder so, das wird überhaupt nicht mehr kommuniziert. Ne? Das ist einfach nur noch so ein Gefühlswahlkampf, wo irgendwelche Scheiße erzählt wird und ein bestmögliches Gefühl hergestellt werden soll. Fakten geht es doch da gar nicht mehr. Mit der Wahrheit kommst du schon ewig nicht mehr weiter bei der Wahl.
Nö, Quatsch. Image ist da im Endeffekt alles. Und deswegen ist die FDP jetzt ja auch wieder da.
So. Das ist,
die sind jetzt hip und cool und fresh und super.
Wahnsinn.
Wir haben jetzt wieder 500.000 Wahlkampfspenden gekriegt. Super.
Ja, ne, das ist bei der FDP immer das Gleiche. Sie sind dann, weil sie es wirklich übertrieben haben im Beklopptsein, sind sie dann immer ein, zwei Jahre irgendwie draußen. Und wenn die Leute mitkriegen, dass die anderen Parteien mindestens genauso scheiße sind, dann haben sie das dann so langsam vergessen und sehen dann die FDP wieder als Alternative zum Wählen. Ich meine, das ehrt natürlich einen alten konservativen Wähler, wenn er auch für sich mitkriegt. Also den Finanzfuscher von Scholz, den will ich nicht wählen. Laschet ist mir absolut suspekt. Was mache ich denn da? Das ist ja noch lange kein Grund, die Linke oder die Grünen zu wählen für viele Leute. Da haben sie dann keine Wahl. Und es geht ja auch noch schlimmer, ne? Wenn du jetzt in Bayern zum Beispiel hier die Freien Wähler siehst oder sowas. Das ist ja wirklich da rechts von der CSU irgend so ein konservativer Stinkehaufen. Also da wird mir auch immer richtig...
Keine Ahnung, da kenne ich mich
immer. Ja, das ist ja gerade in Bayern eine Koalition zwischen CSU und Freie Wähler. Und das ist so eine konservative Version von der CSU, die Freien Wähler.
Krass.
Und da sind Leute am Start. Das willst du nicht wissen.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Was sind dann so typische Forderungen von denen? Was wollen die dann? Königreich Bayern wieder herstellen?
Ich würde sagen, ja, so Gentherapie für Ludwig II. So. Zum Wiederauferstehen, so ungefähr. Das Volk kriegt die Politiker, die es verdient hat. Ne? Da sehe ich bei unserem Volk wirklich schwarz.
Ja, deswegen ist es ja auch immer schwarz.
Ja, genau.
Gute Realsatire, möchte ich sagen.
Hast du, anderes Thema, hast du jetzt mal wieder ein Konzert im Blick? Live-Musik?
Ein Konzert?
Hast du irgendwas vor nächster Zeit?
Tatsächlich bin ich noch nicht so richtig. Nee. Ich bin noch nicht so richtig im Modus tatsächlich. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Dynamo habe ich im Blick. Mhm. Ich wollte jetzt auch zum Area 53, aber das hat sich jetzt alles terminlich und so wird es wohl leider nichts werden. Die ganze Wacken-Geschichte ist auf jeden Fall ein Thema. Da bin ich dann auch am Start. Also dieses Bullhead City. Mhm. Aber jetzt wegen Einzelkonzerten bin irgendwie noch nicht ready.
Wo spielen also die da?
Im Hellraiser sind jetzt ja schon wieder Konzerte. Okay.
Machen genau, die das da hinten im Hof, ne? Oder irgendwie sowas?
Ich glaube schon. Oder in dem Garten davor?
Ja, irgendwie. Ich habe nur von December
die Noir, habe ich, glaube ich, Bilder gesehen, dass
draußen
war. Der Ali war ja da, ne? Mhm. Ach, die haben im Hellraiser gespielt, das ist der.
Ich glaube, im Hellraiser und Backstage, die haben jetzt auch so eine Sommerreihe irgendwie. Aber das sah es wirklich so aus, als ob das drin ist, im Backstage in München. Ja, na, es ist auch wirklich...
Die Spielstätte ist ja auch größer.
Ja, ist auch wirklich schwer, irgendwie einen Überblick zu haben oder zu wissen, was irgendwo geht gerade, ne? Was erlaubt ist.
Ja, ist schwierig, oder? Es ist richtig schwierig, da jetzt irgendwie so eine grundsätzliche, wie kann man das sagen, also einfach wie so eine Aufschlüsselung der nächsten Termine irgendwie zu finden, so zentral.
Es bleibt weiter spannend, wie gesagt. Also das steht auch noch in Sternen, ob sowas wie das Dynamo und so fest stattfinden kann. Bleibt spannend auf jeden Fall.
Am 22. September sind Ginger in Leipzig.
Mhm.
Gucken wir mal.
Wo da?
oder vielleicht mehr für dich was am 1.10. Also Grave, ne? Und was? I Am Morbid, ist das?
Das ist von Morbid Angel, was, Dave Vincent. Hm.
Das ist, ja, quasi genau. Hm. Das ist dann eher so dein Ding, hä?
Das ist super, das habe ich schon live gesehen. Also besser als Morbid Angel das letzte Mal mit Vincent zusammen.
Oh, und Flash God Apocalypse und Ex Deo am 17. Oktober. Ui. So, das sind jetzt so die Highlights, würde ich sagen. Hm. Na, oder hier Sepultura, Sacred Reich und Crowbar am 6.11.
Na gut, da sind wir ja hoffentlich selber schon langsam auf Tour dann.
Ja, aber so richtig viel ist da momentan nicht, ne?
Mal schauen. Spannende Zeit für uns. Man muss sich hochtrainieren, dass man da topfit ist und eventuell, na gut, es war dann nicht umsonst, aber eventuell, das ist dann wie, als ob man sich für eine Party hübsch macht und dann doch allein nach Hause muss.
Na, also wie wahrscheinlich siehst denn du, dass der Herbst wieder abgesagt wird?
Na boah, das ist die Million-Dollar-Frage. Also ich bin wieder ein bisschen pessimistischer als vor ein paar Wochen. Das kommt jetzt sehr drauf an, auf die Dynamik mit irgendwelchen Varianten und was da noch auftaucht. Also das griechische Alphabet hat ja noch ein paar Buchstaben, muss man da sehen. Also ich kann es mir, je lockerer und crazier der Sommer wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es im Herbst wieder immer noch alles gut ist. Also muss man ganz ehrlich so sagen, es geht ja auch gerade in Europa, Deutschland ja wirklich so eine Insel der Glückseligkeit, was die Inzidenzen angeht. Ringsrum geht es da schon wieder richtig hoch, weil da schon eher Lockerungen und so stattgefunden haben, die mit Impfen noch nicht so weit sind.
Aber ich meine, es muss doch irgendwas bringen, mit diesen Impfungen voranzukommen. Ich bin jetzt übrigens auch das erste Mal geimpft, ne?
Ah.
Hab's jetzt auch endlich geschafft. Zufälligerweise letzten Samstag stand in der MZ, ja, heute freie Termine und ich, also früh morgens um 8 in die Zeitung geguckt. Und dann gleich auf die Seite und tatsächlich spontan dann um 12 einen Termin gekriegt.
Wann heißt so, nächsten?
Mit BioNTech. Ist am 6.8.
Ah, okay, cool. Naja.
Also das ist also zeitlich passt das dann auch echt gut. Und dann ist man im September dann auch tatsächlich befugt, nochmal rauszugehen.
Gut, dann wirst du 5G-Empfang. Haut hin, ja.
Na, noch geht's. Na, also, aber ich denke mal, nee, ich dachte, es ist Windows 11 dann, das dann gleich mit installiert wird.
Keine Ahnung, ich habe nur gelesen, dass Bill Gates Corona Covid-19 auf Covid-20 updaten will demnächst.
Nee, es muss ja aber schon Covid-21 sein, ja, ne? Nicht, dass wir hier so ein Fußballproblem haben.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, trotzdem ist es ein... Es ist auch als Band, ne? Wir haben ja zum Beispiel unsere Tour von den Release-Shows, ne? Die 5 Shows, die wir da spielen wollen. Das ist ja schon seit 2 Jahren fast oder seit über einem Jahr jetzt ausverkauft sozusagen. Da tut man sich halt wirklich schwer, ne? Das sind halt Tickets, die man verkauft hat. Und damals hat beim Kauf keiner gefragt, wie stehst denn du zum Impfen, wenn du zu unserem Konzert willst? Deshalb tut man sich als Band da wirklich schwer. Es ist ja denkbar, dass man das im Herbst durchziehen könnte oder jetzt im Spätsommer. Und dann nur Geimpfte oder Genesene rein durften.
Na, und wieso nicht Getestete?
Na, nee, ich sag, wenn auch Getestete, dann kann man sagen, okay, wenn dich nicht testen lassen willst, das ist natürlich ein Problem. Vielleicht akzeptiere ich noch, dass dich nicht impfen lassen willst oder so. Das ist ja jedem seine Entscheidung. Dann wäre das kein Problem, aber kann durchaus auch sein.
Also beim Testen wäre ich rigoros. Also das ist halt so eine Sache, das ist so eine Mindestanforderung, die ja wirklich... die nichts kostet und die niemanden irgendwie...
Ja, aber es kann auch sein, dass es aus Verhältnismäßigkeitsgründen Regelungen gibt, wo nur Genesene und Geimpfte reinkommen können, weil es da gerade eine Virusvariante gibt, wo die Tests nicht mehr ordentlich anschlagen zu der Zeit oder was weiß ich. Ne? Also ich meine nur, solche Gedankenspiele hast du da, das ist schon, selbst wenn du als Band 100% auf der Impfenseite bist oder so, musst du auch akzeptieren, dass da Leute Karten gekauft haben und sich nicht impfen lassen wollen, was ja gutes Recht ist, ne? Irgendwie. Das ist eine Frage, die man da oft diskutiert. Ne? Völlig ideologiefrei, naja, oder irgendwas.
Da müssen die halt zurückgeben, die Karten. Also ich meine, also verstehe jetzt nicht so ganz das Problem.
Ja, was heißt, sie müssen die Karten zurückgeben? Sie haben ja eine Karte für dein Konzert gekauft, von dem du gesagt hast, die Karte behält ihre Gültigkeit. Also ich hätte da schon, also gute Laune hätte ich da nicht, wenn ich jemandem sage, ey, entweder lässt dich impfen oder gibst die Karte zurück. Okay. Also fänd ich nicht gut. Auch wenn ich völlig auf der Impfenseite bin, aber verstehst mich jetzt nicht falsch. Ne?
Ja, man kommt halt nicht in jeden Club rein. Ja. Es gibt halt Aufnahmebedingungen.
Aber so. Zum Glück sind wir ja in Deutschland, so klare gesetzliche Vorgaben oder verordnungsrechtliche Vorgaben wirst du ja sicherlich nicht bekommen, dass man weiß, woran man als Veranstalter ist. Das ist,
Ja, ist richtig. Ich habe ja jetzt mein Sternklang-Festival als Livestream durchgezogen. Und das war ja mehr oder weniger auch so die Ersatzvariante zum eigentlichen Festival, dass wir uns auch so ein bisschen quasi mal durch die Corona-Zeit retten mit dieser Veranstaltung. Und es lief echt gut. Also nicht nur generell so.
Weil im Vorfeld warst du noch ein bisschen skeptisch, ne?
Also wir hatten dann tatsächlich an den Tagen jeweils 1500 Zuschauer.
Cool.
Und jetzt auch im Nachgang noch Karten verkauft, weil es noch ein paar Wochen online ist. Also jetzt hier kleine Werbeeinblendung. Nee, hat auch Spaß gemacht, hat technisch echt gut funktioniert und war auch mal wieder so ein bisschen Feeling. Also die Bands und meine Crew waren dann auch noch am ersten Tag noch bis um 5 Uhr früh unterwegs. In Leipzig und
na gut, das hat sicherlich allen dann am meisten gefehlt, ne? Dieses kollegiale Abhängen da mal dann und wie es dann immer so ist bei Festivals im Nachgang oder am nächsten. Ja, das kann ich total verstehen. Aber ist ja schön, wenn es dann mal wieder so ein Farbtupfer gab.
Boah, ich kann es kaum erwarten, dass es wieder irgendwie sowas gibt. Es ist so weit weg. Es ist so weit weg. Hm. So dieser ganze Lifestyle. Ich meine, es ist normalerweise wäre man jetzt wo? Rockhards, so irgendwas so in der Drehe.
Nostalgie, die Alten kennen's noch.
Furchtbar, ey. Furchtbar.
Ja, ich habe neulich, ne, hast ja vielleicht das Posting gesehen, ich habe neulich schon Dosen Ravioli vom Porzellanteller gegessen. Ne? Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Alter, was machst du hier eigentlich? Ne? Normalerweise isst du das zweimal im Jahr und dann aus der Büchse. Auf irgendeinem scheiß Campingplatz. Aber das war dann schon so eine What have I become, my dearest friend? Ne? Also wirklich.
Aber heute ist ein guter Tag. Die Kinos haben ab heute wieder offen.
Okay, was wirst du dir angucken? Godzilla, King Kong?
Ich geh gleich, genau. Ja. Ja, natürlich. Ich gehe gleich los tatsächlich.
Oh, cool. Ja, ich hab
muss den Leuten noch sagen, dass ich heute nicht streame, weil ich einfach ins Kino gehen muss.
Gut. Das ist so. Mach doch ein Reaction-Video.
Live. Aus dem Kino, genau. Also ich glaube, da hat sich die rechtliche Situation noch nicht so gewandelt, dass das möglich ist.
Nee, wir aber mal versuchen werden. Ich habe auch einen guten Kumpel, mit dem ich mich immer im Kino verabrede. Und da werden wir uns demnächst auch mal was raussuchen müssen. Ja, also da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Und ich werde mir auf jeden Fall diese mittlere 25 Kilo Portion Popcorn holen.
Oh
ja. Dann
geht's
los. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Mach's gut. Mach dich schick fürs Kino.
Danke. Wird passieren. Mach's gut, mein Lieber.
Tschüss.
Boah, stell dir mal vor, alle hätten gleichzeitig Durchfall, was wir dann für eine Klopapierknappheit gehabt hätten.